Die fromme Verlorenheit. Von König Friedrich II. Von Preußen, genannt auch der alte Fritz, wird folgende Geschichte, die sich wirklich zugetragen haben soll, erzählt. Auf einem seiner vielen Kriegszüge ritt er hoch zu Ross eines Tages an einer ganz langen Karawane von Soldaten vorbei. Ich möchte, dass ihr euch jetzt versucht, einmal dieses Bild vorzustellen. Es ist also irgendwo unterwegs auf einem Feld, eine matschige Straße, vielleicht regnet es, und eine ewig lange Karawane von Soldaten. Sie ziehen diesen Weg entlang. Sie wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben werden, ob sie vielleicht irgendwo auf dem Feld verwundet liegen, verbluten, vielleicht in irgendeinem stinkigen Lazarett liegen. Sie haben die letzten Nächte entweder auf freiem Feld verbracht oder in irgendeinem zugigen Zelt. Vermutlich war die Versorgung nicht besonders gut. Und ich stelle mir vor, wie diese Soldaten so laufen, den Blick nicht weit nach vorne gerichtet. Sie freuen sich auf die nächste Pause, vielleicht auf einen Schluck sauberes Wasser. Und so zieht diese Karawane von Soldaten diesen Weg. Und dann passiert etwas, was sie ein wenig aus dieser langweiligen Routine herausbringt. Der Kommandant ruft, alle Soldaten den Weg frei machen. Sie gehen auf die Seite. Und dann ruft der Kommandant noch, es kommt der König. Und wenn man sich umblickt, dann sieht man jetzt einige Generäle in feinster Uniform. Alles passt, schick. Hochdekoriert reiten sie zu Ross. Und in ihrer Mitte der König. Die Soldaten springen auf die Seite. Sie haben Ehrfurcht vor ihm. Sie grüßen ihn, verbeugen sich. Und einer dieser Soldaten muss wohl besonders ehrfurchtsvoll sich verbeugt haben. Und genau vor dem bleibt der König jetzt stehen. Habt ihr diese Situation vor Augen? Was wird der König tun? Und dann wird erzählt, der alte Fritz bleibt direkt vor ihm stehen. Er schaut ihn an und dann nimmt er seine Peitsche und gibt ihm einen kräftigen Schlag und sagt, lieben sollt ihr mich, nicht fürchten. Wie geht es euch bei dieser Vorstellung? Ist das nicht eine total groteske Szene? Absolut widersprüchlich? Dieser Herrscher wollte, dass seine Soldaten ihn lieben. Vielleicht hat er deshalb einen Krieg nach dem anderen geführt, hat Preußen zur fünftgrößten Macht in Europa geführt. Er wollte, dass sie ihn lieben. Aber dafür schlägt er sie. Was hätte er tun müssen? Ich stelle mir vor, dass er stehen bleibt und dass er besorgt ist um ihr Wohlergehen, dass er nachfragt, wie geht es euch? Habt ihr Angst? Seid ihr besorgt? Dass er ein wenig fürsorglich ist, dass er nachfragt, seid ihr gut versorgt worden? Ist das, passt das mit dem Essen? Habt ihr genug zu trinken? Vielleicht sogar, dass er einmal vom Pferd heruntersteigt, mit ihnen redet. Ihnen zeigt, dass sie ihm diese einfachen Soldaten, die bereit sind, ihr Leben für ihn zu geben, dass sie ihm wichtig sind. Er schlägt mit der Peitsche und erwartet dann, dass sie ihn lieben. Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Und ich bitte euch, denkt einmal ganz ehrlich darüber nach. Kann es sein, dass dieses seltsame, groteske Bild in irgendeiner Weise etwas zu tun hat mit deiner Vorstellung von Gott? Ich hoffe, das ist nicht eins zu eins so. Aber vielleicht ist es doch insofern so, dass du darum weißt, dass du diesen Gott lieben sollst. Und doch ist da eine innere Angst, eine Scheu. Im Letzten bist du dir eben nicht sicher, wie es dieser Gott mit dir meint. Tief in dir bist du immer noch ein Stück auf Abstand. Und damit sind wir mitten im Text, Teil 4 der Geschichte aus Lukas 15, die Geschichte dieser zwei verlorenen Söhne und dieses wartenden Vaters. Ich lese aus Kapitel 15 und ich habe heute ganz bewusst einmal diesen Text nicht auf Beamer. Ich will diesen Text immer Stück für Stück mit euch sehr langsam lesen und ich will euch bitten, dass ihr zuhört, hinhört, euch versucht, in diesen Text hineinzufühlen. Und er, nämlich Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er, der Vater, teilte: Hab und Gut unter beiden auf. Dieser Teil der Geschichte ist zum Verständnis heute sehr wichtig. Der Jüngere also will das Erbteil. Es hätte ihm nicht zugestanden, jedenfalls jetzt noch nicht, aber der Vater hält es nicht zurück. Aber hier steht noch ein sehr wichtiges Detail. Der Jüngere geht zum Vater und sagt: Vater, gib, habt ihr genau zugehört? Mir. Gib mir mein Erbteil. Jetzt stell dir vor, du bist der Ältere der beiden. Wahrscheinlich sagst du in dem Moment: Find ich spitze, dass du als der Jüngere kommst und sagst: Vater, gib mir mein Teil. Klammer auf, der andere ist mir völlig egal. Der geht mir da hinten entlang. Das interessiert mich nicht. Gib mir meinen Teil. Dieser Jüngere ist an der Stelle wirklich ein totaler Egoist. Würde dir das nicht stinken? Würdest du nicht sagen, warum gehst du nicht zumindest hin und sagst: Vater, teil das Erbe unter uns beiden auf? Aber so weit denkt der Jüngere offensichtlich nicht. Das kümmert ihn nicht. Das ist nicht seine Sache. Und wie oft sind solche Geschichten im Leben böse weitergegangen? Der eine bekommt dann das Erbteil und der andere schaut in die Röhre. Oftmals sogar gerade der oder die Brave, der oder die Fleißige, der oder diejenige, die nicht so dreist ist, die nicht so auf den Putz haut. Frechheit siegt oft in dieser Welt. Und der andere bleibt zurück, sagt wahrscheinlich nichts und leidet still. Aber schaut, in dieser Geschichte ist es anders. Der Vater ist ein weiser, ein liebevoller Vater. Da heißt es: Und er teilte Hab und Gut unter sie auf. Das zeigt, der Vater ist gerecht. Er ist auch total großzügig. Natürlich könnte er sagen: Wenn ich jetzt dem Jüngeren und dem Älteren gebe, was bleibt mir dann noch übrig? Dann ist der Hof vielleicht viel zu klein, was wirft er dann noch ab? Er gibt gerne, er übersieht den Älteren nicht, den Fleißigen. Er gibt auch ihm sein Erbteil. Allzu leicht überlesen wir das in der Geschichte, das ist so wichtig. Den nächsten Teil der Geschichte haben wir in den letzten Wochen gehört. Der Jüngere packt seine sieben Sachen, er haut ab, er verjubelt die Kohle, er landet bei den Schweinen, dann kommt er zur Besinnung. Was er getan hat, war verkehrt, war Schuld, war Sünde. Er kommt zurück. Der Vater nimmt ihn wieder auf. Er rennt ihm entgegen. Er vergibt ihm vorbehaltlos. Aber wie ist es mit dem jüngeren Sohn weitergegangen? Er ist zu Hause geblieben. Eigentlich könnte das jetzt eine tolle harmonische Geschichte sein. Der Ältere könnte zu Hause ein tolles Leben führen im Wissen: Der Vater hat mich lieb. Er übersieht mich nicht. Im Wissen: Der Vater gibt mir Wertschätzung. Und er gibt mir sogar jetzt schon das Erbteil. Er ist reich, er ist beschenkt. Er hat sein Erbteil bekommen. Er kann auf dem Hof arbeiten, aber er muss nicht mehr schuften. Er muss nicht mehr arbeiten wie ein Sklave. Nein, er könnte es sich gut gehen lassen. Der Vater hat alles aufs Konto bezahlt. Er könnte die Scheckkarte nehmen und sagen, ja, von Zeit zu Zeit mache ich einmal Pause. Lass es mir richtig gut gehen. Freue mich an dem, was der Vater auf mein Konto überwiesen hat. Aber Jesus berichtet, dass es anders weitergeht. Der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da freute sich der ältere Sohn, dass sein Bruder endlich wieder da war und ging zum Vater und sie feierten ein großes Fest. So war es eben nicht. In dem Moment, wo das Herz des Vaters voll Freude fast zerspringen will und ihr Eltern, ich glaube, wir können uns da hineindenken, was es bedeutet, wenn so ein Kind, das vielleicht Jahre weg war, von dem ihr ewig nichts mehr gehört habt, wo ihr nicht mal wusstet, ob er, ob sie noch lebt, er kommt zurück. In dem Moment springt unser Herz vor Freude und da heißt es von diesem Sohn, da wurde er zornig. Und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Jetzt aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der das Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich habe heute nur zwei Punkte, über die ich mit euch nachdenken will. Erstens, dienen oder leben. Er aber wurde zornig. Kennt ihr das, zornig werden? Was muss passieren, damit du zornig wirst? Ich meine nicht ein wenig ärgerlich, ein bisschen enttäuscht, ein wenig sauer. Ich meine jetzt so richtig zornig, dass es in dir kocht. Was war es bei diesem Sohn? Es wird berichtet im Text, es war diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das ist übrigens ein interessanter Satz. Hier ist es auch wieder wichtig, dass wir genau lesen. In Vers 13 vorher hieß es von dem jüngeren Bruder, er brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Von Huren stand da im Text nichts. War das vielleicht eine der wilden Geschichten, die man sich im Dorf erzählte? Der Junge ist abgehauen, haut das Geld raus, wahrscheinlich mit Frauen. Der Nächste sagt, mit Frauen. Und der Nächste sagt, er zieht mit den Huren um die Häuser. Und der Ältere steht draußen und hört die Geschichte und er schämt sich fremd. Und da wächst sein Zorn, der wächst schon seit Jahren. Ich arbeite hier und der Sack verprasst das Geld und er macht unsere Familienwürde kaputt. Vielleicht war es auch eine Übertreibung des Bruders im Zorn. Jedenfalls war es eine der Wurzel seines Zornes. Dieser Kerl hat es nicht verdient. Das ist die Aussage. Er hat es nicht verdient. Und Klammer auf, das stimmt. Das stimmt. Der Jüngere hat es nicht verdient. Er hat nicht gedient. Es gibt nur einen Grund. Liebe. Die Liebe des Vaters. Doch es wird noch etwas anderes deutlich. In Vers 29, da sagt dieser Ältere, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Denkt noch einmal an die Geschichte vom alten Fritz. Er möchte, dass ihn die Soldaten lieben, aber er schlägt sie und das passt nicht zusammen. Und doch scheint das genau das Grundmuster dieses älteren Sohnes, wie er über den Vater denkt. Der Vater hat ihm doch das Erbteil gegeben. Und der Vater bestätigt das noch einmal hier in dem Text, wenn er sagt, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Diesen Bock hätte ihm der Vater nie geben müssen, er hat ihm doch gehört. Doch der Sohn hatte ein anderes Bild von diesem Vater. Und er sagt hier, wie sein Bild ist. Er dient ihm. Das ist die Haltung eines Knechtes, eines Sklaven. Er dient dem Vater. Er achtet darauf, keines der Gebote des Vaters zu übertreten. Strengstens, nicht eines. Ganz genau, er will alles richtig machen. Er traut sich nichts von dem zu nehmen, was ihm längst gehört. Nicht einmal den Bock. Das ist der zweite verlorene Sohn. Er lebt auf dem Hof des Vaters, aber er lebt nicht wie ein Sohn. Er lebt wie ein Knecht, wie ein Sklave. Wie einer, dem eben nichts gehört, der sich alles noch verdienen muss. Wie einer, der sich die Gunst des Vaters jeden Tag neu verdienen muss. Der erste Sohn ist ein Beispiel für den Menschen, dem der Vater egal ist, dem es egal ist, wie er lebt. Der sündigt einfach drauf los und sagt, ist mir doch Wurst. Der zweite Sohn ist anders, aber doch so verloren. Auf seine Weise ist er mindestens genauso weit vom Herzen des Vaters entfernt wie der erste Sohn. Er strengt sich an. Er will ein vorbildlicher Sohn sein. Er will den Besitz des Vaters sogar vermehren. Ist das nicht toll? Bis spät in den Abend, wenn die anderen schon feiern, ist er noch auf dem Feld. Er strengt sich an. Aber dabei entfernt er sich immer weiter vom Herzen des Vaters. So weit, dass er jetzt in der größten Freude des Vaters auch nicht annähernd mitfühlen kann. Dort, wo der Vater sich am meisten freut, da wird er zornig. Wisst ihr, dieser Kerl hat mir schon immer sehr, sehr leid getan. Wenn ich darüber nachdenke, da wird mir das Herz schwer. Das ist so traurig. Tut mir aber auch deshalb leid, weil ich diese Gefahr gut kenne in meinem eigenen Leben. Sich reinzuhängen, Gott zu dienen, ihm zu beweisen, dass ich es wert bin, dass er mich liebt. Und am Ende bleibt immer noch so ein Fragezeichen. Reicht es? Ist es gut so? Und ich weiß aus Seelsorgegesprächen, dass viele hier, viele unter euch genau das kennen. Wir wollen die Gnade nicht ausnutzen. Wir wollen ja nicht leichtfertig mit Vergebung, Gnade umgehen. Nicht leichtfertig mit dem umgehen, was Gott uns schenkt. Und das ist auch richtig so. Aber wie leicht fallen wir dann eben auf dieser Seite vom Pferd herunter, dass wir nicht mehr von dem leben, was er uns schenkt. Nicht mehr von dieser unglaublichen Gnade leben. Dass wir zumindest einen kleinen Teil doch wieder beitragen wollen. Dass wir es in irgendeiner Weise diesem Gott doch wieder beweisen wollen, dass wir es wert sind. Und dann entfernen wir uns Stück für Stück vom Herzen Gottes. Von dem Herz, das uns sagt, was dein ist, was mein ist, das ist auch dein. Von dem Herzen des Vaters, der sagt, nimm von meiner Gnade, nimm von meiner Vergebung, nimm doch von meiner Annahme, nimm doch einfach von meiner Liebe, sie kostet dir nichts, das kannst du dir auch nicht verdienen. Hier am Kreuz habe ich doch alles für dich getan, schau es einfach an und glaub das, hier ist es bewiesen, hier ist es fest. Aber was tun wir? Wir gehen auf den Acker und wir arbeiten und ärgern uns über diejenigen, die es nicht tun, die einfach nur kommen und empfangen. Aber er steht da und sagt, nimm doch meine Geschenke und glaube, dass ich es dir gerne schenke. Lebe in dem tiefen Wissen, dass ich ein Gott bin, der dir gerne gibt. Das ist das Zweite. Ich möchte mit euch noch kurz über diesen Vater nachdenken. Zweitens, der Vater geht auch ihm entgegen. So, dieser Sohn ist also sauer, er wird zornig. Das bekommen die Knechte mit und sehr wahrscheinlich bekommt es auch der Vater mit. Was macht der Vater? Er könnte jetzt sagen, na gut, dann ist er eben draußen, dann feiert er eben nicht mit. Soll er doch schmollen, wenn er so blöd ist. Oder er könnte auch sagen, jetzt gehe ich raus, jetzt reicht's mir. Dem wasche ich einmal den Kopf. Und dann könnte er zu ihm gehen und sagen, was bildest du dir bloß ein? Hör auf mit diesem dummen Gerede. Du hättest dir längst den Bock nehmen können. Und jetzt hab Respekt vor deinem Vater und komm mit rein und setz dich hin und freu dich über deinen Bruder. Und Schluss ist. Aber steht etwas anderes da. Vers 28. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Wisst ihr, das ist der Vater. Noch einmal erzählt uns Jesus, was dies für ein liebevoller Vater ist. Stellt euch die Szene noch einmal vor. Sie sitzen alle zusammen. Sie feiern. Ich glaube, der Vater würde jetzt so gerne hier sitzen bleiben. Der jüngere Sohn ist endlich wieder da. Er hat ihn so lange nicht mehr gesehen. Natürlich möchte er bei ihm bleiben. Ihn sehen, mit ihm essen, hören, was er erzählt, sich einfach daran freuen, dass sie wieder zusammen sind. Doch während die anderen drinnen feiern, steht er, der Vater, auf. Er geht raus. Er geht dem Sohn entgegen. Wie er dem jüngeren Sohn in seiner Scham entgegenging, so ging er dem älteren Sohn jetzt in seinem Stolz, in seinem Zorn entgegen. Schau, das ist der Vater. Das ist Gott. Er ist ein Gott, der uns immer und immer wieder entgegengeht, der uns nachläuft, der uns sucht, uns immer und immer wieder einlädt, hereinzukommen ins Vaterhaus, in seine Nähe. Und schau, wie er es macht. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Das ist dieser liebevolle Vater. Er zwingt nicht. Er lädt einfach nur ein. Und hör dir diese Botschaft noch einmal an. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Wenn das nicht in Gottes Wort stehen würde, ich würde es mir nicht sagen trauen. Ich würde mir das so nicht predigen trauen. Aber es steht hier, Gott lässt uns das an diesem Morgen ausrichten. Er lässt es durch seinen Sohn Jesus Christus der ganzen Welt ausrichten. Was für eine gute Botschaft. Für eine freudige Nachricht an diesem Morgen, die ich euch weitergeben darf. Er, der Vater, möchte, dass du es annimmst, dass du sein Kind sein darfst,
sein Sohn, seine Tochter, dass du von seiner Gnade, von seiner Vergebung, von seiner Liebe, von seiner Annahme, von seiner Würde leben darfst. Und er möchte, dass du fröhlich dabei bist. Wie ist das wohl in deinem Leben? Traust du diesem Vater? Lebst du schon als Kind? Oder lebst du noch als Knecht? Diese Geschichte fordert uns heraus, dass wir immer wieder neu das Knechtsein ablegen. Dass wir aufhören, dem Vater etwas beweisen zu wollen. Dass wir uns immer wieder neu in seine Arme wagen und schlicht und ergreifend eines sagen: Danke. Ich möchte beten. Vater, du kennst uns. Weißt, wo wir manches Mal vielleicht leben wie dieser erste Sohn, dass wir davonlaufen, eigene Wege gehen, dass es uns egal ist, wie es dir damit geht, dass wir deine Gebote nicht achten. Vergib uns. Aber du kennst doch das andere, wo wir versuchen, dir etwas zu beweisen, wo wir versuchen, irgendetwas leisten zu wollen, wieder gut machen zu wollen, zu zeigen, dass wir es wert sind, dass du uns liebst und wie wir uns dabei immer weiter von deinem Herzen entfernen. Herr, hilf uns, dass wir es glauben können, dass du uns wirklich so lieb hast, bedingungslos. Dass diese Liebe in unserem Herzen immer stärker wird und wir gerne in deine Gegenwart kommen, dass wir deiner Liebe trauen. Amen.